Eine ambitionierte Klimaschutzpolitik, die unter anderem, aber vor allem auf erneuerbare Energien setzt, ist zugleich Sicherheitspolitik. Denn sie macht uns unabhängiger von Energieimporten und unsere Wirtschaft somit resilienter. Ein Blick auf die Zapfsäulen und die Benzinpreise zeigt es.
Das hat Bundesumweltminister Carsten Schneider vergangene Woche im Bundestag gesagt. Anfang dieser Woche ist der Ölpreis noch stärker gestiegen. Ist das gut für den Klimaschutz? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ. Wir sprechen heute über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Jonas Waag von der TAZ und ich spreche heute mit Verena Kern von Klimareporter. Hallo Verena.
Hi, ihr hört die Folge vom 13. März 2026 und das sind heute unsere Themen. Der Iran-Krieg lässt die Ölpreise steigen, Jonas hat es gerade gesagt. Wir schauen uns an, was das fürs Klima bedeuten könnte. China hat sich mit seinem neuen Fünfjahresplan ein wenig ambitioniertes Klimaziel gesetzt. Und zum Schluss haben wir noch ein Forschungsthema. Wir sprechen über eine neue Studie, die zeigt, dass sich die Erderwärmung in den letzten 10 Jahren sehr deutlich beschleunigt hat.
Zuerst aber sprechen wir über den Preis von fossilem Öl. Wegen des Angriffs der USA und Israels auf den Iran ist ja die Straße von Hormuz geschlossen. Das ist eine Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Indischen Ozean, durch die rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls und Erdgases verschifft wird. Das hatte während der ersten Woche des Krieges noch nicht so einen riesigen Einfluss auf den Ölpreis, weil die HändlerInnen davon ausgingen, dass der Krieg schnell wieder vorbei sein würde. Aber übers Wochenende scheinen sie ihre Meinung dann geändert zu haben. Am Montag stieg der Preis für ein Barrel Öl auf bis zu 119 Dollar, nur um dann wieder auf 84 Dollar zu sinken. Das ist der größte Sprung innerhalb eines Tages seit mindestens den 1980er Jahren. Während wir hier am Donnerstagnachmittag aufnehmen, liegt der Preis für die Referenzsorte Brent bei rund 100 US-Dollar.
Das ist jetzt zwar nicht so viel wie noch am Montag, aber deutlich mehr als die etwa 60 US-Dollar, bei denen der Ölpreis über die vergangenen Monate so herumgedümpelt ist. Hohe Ölpreise sind extrem ansteckend, kann man sagen, weil sie die Treibstoff- und Strompreise hochtreiben, dadurch auch die Produktions- und Transportkosten hochtreiben und damit die Inflation insgesamt. Das Ganze passiert nicht nur in der Golfregion oder hier bei uns, sondern Störungen auf dem Weltmarkt wirken sich, ja, Überraschung, weltweit aus. Das meiste Öl und Gas aus der Golfregion geht nach Asien. Die zurzeit blockierte Menge fehlt aber auf dem Weltmarkt, weshalb die Preise überall steigen. Die UN-Organisation für Handel und Entwicklung warnt, Zitat, Entwicklungsländer könnten besonders betroffen sein, da hohe Schuldenlasten und steigende Kreditkosten ihre Fähigkeit einschränken, neue Preisschocks abzufedern.
Wir werden an dieser Stelle jetzt nicht die ganze Diskussion darum wiedergeben, wie sich die Situation lösen lässt, Stichwort strategische Ölreserven oder so. Wichtig fürs Klima-Update ist der Iran-Krieg und die steigenden Ölpreise deswegen, weil Öl ein fossiler Brennstoff ist. Das heißt, wird mehr Öl oder Benzin oder Diesel oder sonst ein Ölprodukt verbrannt, dann erhitzt sich die Erde und wird weniger verbrannt, erhitzt sie sich weniger schnell. Was also bedeuten die hohen Ölpreise fürs Klima?
Das habt ihr von der TAZ ja Claudia Kempfert gefragt, Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und bei uns auch im Herausgeberrat. Sie sagt, grundsätzlich seien höhere Ölpreise oft ein Anlass für weitere fossile Subventionen, aber auch für Investitionen in Alternativen wie eben erneuerbare Energien. Ersteres kann man in Deutschland und Europa gerade beobachten. Einzelne Stimmen rufen nämlich nach Steuersenkungen für Sprit, etwa der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Das wäre ein Tankrabatt, wie es ihn im Sommer 2022 nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs gab.
Der hat sich allerdings als Flop ins kollektive Gedächtnis eingegraben. Zitat Kempfert. Man hat während der Energiekrise 2022 gesehen, dass ein Tankrabatt nicht bei den Verbraucherinnen ankommt. Stattdessen hätten die Mineralölkonzerne die eigenen Margen erhöht, sagt sie. Kempfert nennt die Idee deshalb ein teures Mitnahmegeschenk. Das wäre also genau die Art von fossiler Subvention, die als Reaktion auf hohe Ölpreise kommen könnte.
Möglich ist aber auch ein Preisdeckel. Dafür sind unter anderem die Linkspartei, aber auch PolitikerInnen von CDU und SPD. Auch die Forderung nach einer Übergewinnsteuer wird laut, um extreme Profite von Mineralölkonzernen abzuschöpfen. Das finden die Linkspartei und auch die Grünen gut. Das wäre auch deswegen gut fürs Klima, weil dauerhaft hohe Ölpreise für fossile Konzerne ein Grund wären, die Ölproduktion noch auszuweiten.
Gleichzeitig ist für Länder ohne Öl- und Gasvorkommen der hohe Ölpreis natürlich ein weiterer Anreiz, von den Fossilen wegzukommen. MinisterInnen oder RegierungschefInnen von vielen Ländern haben in den vergangenen Wochen die Gelegenheit genutzt, um den schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien anzukündigen. In Indien und Südkorea zum Beispiel die Staatschefs. Auch RWE-Chef Markus Kräber hat dazu aufgerufen, Zitat, unermüdlich Erneuerbare hochzufahren.
Dass Energiepreisschocks dafür tatsächlich sorgen können, hat Pakistan bewiesen. Dort wurden 2024 insgesamt so viele Solarpaneele importiert, dass 16 Gigawatt zusätzlich Strom aus Sonnenenergie produziert werden kann. Das entspricht in etwa dem Zubau in Deutschland, obwohl Pakistan nur ein Drittel so viel Strom verbraucht. Passiert ist das, weil die Strompreise ins Unermessliche gestiegen sind, nachdem 2022 wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine Gas so extrem teuer geworden ist. Laut Claudia Kempfert ist das die entscheidende Frage. Also ob wegen der hohen Ölpreise viele Länder sich entscheiden, noch schneller vom Öl wegzukommen. Belastbare Aussagen dazu ließen sich aber noch nicht treffen, sagt sie.
Zu unserem zweiten Thema. China hat sich ein bescheidenes Klimaziel für die kommenden 5 Jahre gesetzt. Das Land peilt für den neuen 5-Jahresplan an, den CO2-Ausstoß gemessen an der Wirtschaftsleistung um 17% zu senken. Das hat der Nationale Volkskongress entschieden, eine Art Parlament, das einmal im Jahr zusammentritt und, also so grob vereinfacht im Grundsatz das abnickt, was die Kommunistische Partei schon intern entschieden hat.
Ja, und dieses CO2 gemessen an der Wirtschaftsleistung, das nennt man auch CO2-Intensität. Das ist nicht das gleiche wie ein Rückgang der CO2-Emissionen eines Landes, sondern es bedeutet, dass die Wirtschaft wachsen und so insgesamt mehr CO2 ausstoßen darf, aber der Ausstoß pro erwirtschafteten Yuan soll sinken. Also zur Illustration, es kann ruhig doppelt so viele Stahlwerke geben, solange pro Tonne Stahl weniger CO2 ausgestoßen wird. BeobachterInnen hatten im Vorhinein gehofft, dass der Nationale Volkskongress sich ein konkretes CO2-Reduktionsziel setzt und nicht nur ein CO2-Intensitätsziel.
Für den 5-Jahres-Plan, der bis 2025 lief, hatte der Nationale Volkskongress eine um 18% sinkende CO2-Intensität gefordert. Dieses Ziel hat China um 6 Prozentpunkte verfehlt. Der China-Experte Lauri Millewirter vom Center for Research on Energy and Clean Air hat gesagt, das neue CO2-Intensitätsziel sei, Zitat, alarmierend lax. Es erlaube einen Anstieg des CO2-Ausstoßes um 3 bis 6% über die nächsten 5 Jahre, wenn man das Wirtschaftswachstumsziel von 4,5 bis 5% zugrunde legt, das der Nationale Volkskongress ebenfalls verabschiedet hat.
Damit verfehlt laut Millewirter Peking auch sein Klimaziel, die CO2-Intensität seiner Wirtschaft bis 2030 um 65% im Vergleich zu 2005 zu senken. Dieses Ziel hatte sich die Volksrepublik im Rahmen des Paris-Abkommens gesetzt. Und nur um die verschiedenen Klimaziele Chinas zu vervollständigen, laut Präsident Xi soll die Volksrepublik bis 2030 den Gipfel ihrer Emissionen erreichen und 2060 nicht mehr CO2 ausstoßen, als auch gebunden wird.
China ist der weltgrößte CO2-Emittent und für knapp ein Drittel der globalen Emissionen verantwortlich. Ein anhaltender Rückgang des chinesischen Ausstoßes ist daher entscheidend, wenn die weltweiten Emissionen sinken sollen. Millewirters Analysen zufolge sind die chinesischen Emissionen schon seit 21 Monaten entweder stagniert oder sogar gefallen. Wie wir schon einige Male im Podcast erwähnt haben, liegt das daran, dass der erneuerbare Ausbau in China wirklich rasant ist. Im vergangenen Jahr wurden 315 Gigawatt zusätzlicher Solarkapazität ans Netz gebracht und 119 Gigawatt an Windstromkapazität. Das ist jeweils mehr als der Rest der Welt zusammengenommen. Chinas Emissionen im Stromsektor sind deshalb um 66 Millionen Tonnen CO2 gesunken.
Gleichzeitig sind aber die CO2-Emissionen aus dem Chemiesektor deutlich gestiegen, um 177 Millionen Tonnen CO2. Milli Wirta zufolge wären die chinesischen Emissionen 2025 um 2% statt um 0,3% gefallen, wenn in den Chemiewerken des Landes nicht so viel Kohle und Öl verwendet worden wären. Entsprechend nahm der Nationale Volkskongress auch ein Versprechen zurück, nämlich den Kohleverbrauch zu reduzieren. Stattdessen fordert er nur, dass der Kohleverbrauch stagnieren soll. Das lässt Raum für die weitere Kohlenutzung im Chemiesektor, wenn die Verstromung von Kohle wie bisher abnimmt. Der Boom der Erneuerbaren in China könne aber, hoffnungsvolles Zitat von Milli Wirta, wirklich dafür sorgen, die CO2-Emissionen weiter sinken zu lassen.
Zum Schluss haben wir noch ein Thema aus der Klimaforschung, das wir sehr wichtig finden und deshalb hier in unserem Podcast aufgreifen. Es geht um eine neue Studie, die zeigt, dass sich die globale Erwärmung in den letzten 10 Jahren deutlich beschleunigt hat. Die globale Temperatur ist demnach in den vergangenen 10 Jahren um rund 0,35 Grad angestiegen. In den Jahren davor, seit 1970, waren es dagegen nur knapp 0,2 Grad pro Dekade. Das ist also fast eine Verdopplung des Erwärmungstempos und ein höheres Tempo als in jedem vorherigen Jahrzehnt seit Beginn der Messungen im Jahr 1880.
Die Studie stammt vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, kurz PIC. Und dieses Institut, das gehört zu den renommiertesten Klimaforschungseinrichtungen weltweit. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Erstellt hat die Studie zum einen der deutsche Klimaforscher Stefan Rahmstorf und zum anderen der US-Statistikexperte Grant Foster. Das erwähne ich, weil es gleich noch wichtig wird. Das werdet ihr sehen bzw. hören. Und das PIC bringt auf seiner Webseite eine wirklich tolle Grafik, wo der 10-Jahrestrend beim Anstieg der globalen Temperaturen als rote Linie dargestellt wird. Ja, und wenn man das sieht, da kriegt man wirklich ein gutes Gefühl dafür, wie sehr die Erwärmung in den letzten 10 Jahren regelrecht hochgeschnellt ist. Wir verlinken das auch in den Shownotes, da könnt ihr euch das mal anschauen.
Dass sich die Erwärmung in den letzten Jahren beschleunigt hat, ist jetzt nicht völlig neu. Dazu gibt es schon eine ganze Reihe von Studien. Ich habe mal in unser Archiv geguckt. Wir haben hier im Podcast zum Beispiel vor 2 Jahren über eine britische Studie berichtet, die auch zu dem Ergebnis kam, da gab es im letzten Jahrzehnt eine deutliche Beschleunigung bei der globalen Erwärmung. Die aktuelle PIC-Studie leistet aber einen neuen Beitrag, der bislang noch gefehlt hat. Nämlich, sie weist die Beschleunigung des Erwärmungstrends zum ersten Mal statistisch signifikant nach. Das ist jetzt der Punkt, an dem wichtig wird, dass eine Beteiligung eines Statistikexperten wichtig ist, wie gerade eben schon erwähnt. Und statistisch signifikant heißt in dem Fall, die Forscher können mit einer Sicherheit von 98% sagen, dass sich die Erde seit ungefähr 2015 wirklich schneller erwärmt hat und wir nicht nur vor allen Dingen kurzfristige natürliche Schwankungen sehen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Diese natürlichen Schwankungen, die haben die Forscher rausgerechnet. Also solche Sachen wie Vulkanausbrüche, El Niño-Ereignisse oder auch Schwankungen der Sonnenaktivität, die auf die globalen Temperaturen Einfluss haben. Und wenn diese Einflüsse rausgerechnet werden, dann tritt, wie die Forscher das formulieren, das langfristige Erwärmungssignal klarer hervor und die statistische Signifikanz wird eben größer. Oder um es ganz einfach zu sagen, es liegt nicht an den besonders heißen Jahren 2023 und 2024, dass man eine beschleunigte Erwärmung sieht, sondern diese Beschleunigung hat tatsächlich schon vor gut 10 Jahren begonnen. Da fingen, wie es in der Studie heißt, die Temperaturen an, von ihrem bisherigen Verlauf abzuweichen.
Es hat natürlich schon einen bitteren Beigeschmack, dass das Pariser Klimaabkommen, das ja vor gut 10 Jahren beschlossen wurde, nichts bzw. noch nichts daran ändern konnte, dass die Erderhitzung nicht nur weitergeht, sondern sich auch stark beschleunigt. Stefan Rahmstorf sagt, Zitat, setzt sich die Erwärmungsrate der vergangenen 10 Jahre fort, würde das zu einem langfristigen Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze des Pariser Abkommens vor dem Jahr 2030 führen. Gemeint ist damit nicht, dass die 1,5 Grad in einzelnen Jahren überschritten werden, wie es heute ja schon der Fall ist, sondern es geht um das langjährige Mittel über 20 Jahre. Erst dann spricht die Wissenschaft davon, dass die 1,5-Grad-Grenze überschritten wäre.
Ja, es liegt in unserer Hand, diesen Trend zu stoppen, das sagen die Studienautoren. also dafür zu sorgen, dass die Beschleunigung der Erderwärmung nicht noch weiter geht oder sich sogar noch mehr steigert, was durchaus im Bereich des Möglichen ist. Wie sich das weiterentwickelt, hängt ganz stark davon ab, wie wir mit den fossilen Energien umgehen, ob wir noch mehr davon verbrennen oder mehr und schneller auf erneuerbare Energien umstellen. Um nochmal Rahmstorf zu zitieren, wie schnell sich die Erde weiter erwärmt, hängt letztlich davon ab, wie rasch wir die globalen CO2-Emissionen aus fossilen Energien auf null reduzieren.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns doch gern und lasst uns gern auch eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Ja, und zum Schluss möchten wir uns noch bei denjenigen bedanken, die unsere Arbeit durch eine Spende ermöglichen. In der vergangenen Woche waren das Daniel Reif, Günther Schwarz und Katja Schulz. Vielen Dank und bis nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.